Der Sneakpot ist zurück in Mittelerde und wir sind auf der Suche nach dem Ring. Also glaube ich zumindest nicht, den haben wir gar nicht gesehen. Aber mit mir hier.
Dann sind wir quasi Gollum.
Wir sind Gollum. Die Claudia ist Gollum.
Gollum, Gollum.
Und einer der zahlreichen Hobbits ist Robert Krüger.
Ich wollte Bogenschütze werden.
Du bist Bogenschütze.
Du bist ein Zwerg, Stefan Giesbern.
Folge 319. Der Hobbit, worum ging's?
Hobbit 2.
Der Hobbit,
zwei.
The Desolation of Smaug. Ja. Oder wie heißt der auf Deutsch? Smaugs Einöde. Was für ein blöder Titel. Okay, also. Ja, unsere Wichtel haben ja auch schon über diesen Film berichtet. Jetzt habe ich ihn auch gesehen. Und zwar in 48 Frames per Minute, 3D, super. Zahl noch mehr Geld und wirf es deinem Kino in den Rachen. Ich habe das volle Programm gesehen.
Da muss ich dich gleich wieder fragen, haben wir letztes Jahr auch schon besprochen.
Und Originalversion, ja. Was möchtest du fragen?
Ich frage dich nachher, wie du es fandest.
Okay, soll ich erstmal erklären, was passiert? Ja, also, im ersten Film hat sich ja die Zwerggesellschaft mit Bilbo Baggins auf den Weg gemacht und sind lange gelaufen über Land und Stein und Troll und so ein Zeug.
Spinne.
Und so, jetzt sind sie weiter, laufen sie weiter und dann laufen sie noch ein bisschen weiter und dabei passieren eine Menge Dinge und sie fallen irgendwo runter und stolpern und Steine fallen nur fast auf sie drauf, eine Menge von denen. Sie geraten immer mal in eine riesen Probleme, dann wird ihnen der Arsch gerettet von irgendjemanden. Ja, ist halt so eine Abenteuerreise und irgendwann werden sie dann wohl auch auf Smaug treffen, den Drache. Und Bilbo hat ja schon im ersten Teil Gollum seinen Ring gestohlen und jetzt hat er eben den Ring, den wir erkennen aus dem Herr der Ringe.
Siehst du doch den Ring?
Ja, genau.
Und wo wollen sie den hintragen? Warum?
Naja, von dem weiß ja momentan nur Bilbo. Die anderen wissen ja noch nicht, dass er diesen Ring hat und er weiß ja auch nicht so genau, was für ein Ring das ist oder so. Ihm ist zwar aufgefallen, dass der dieses coole Ding macht, dass wenn du ihn anziehst, dass du dann unsichtbar bist und so. Aber prinzipiell weiß er noch nicht so viel darüber, was das für ein Ring ist. Wobei er schon merkt, dass der Ring auch eine gewisse Wirkung hat und dass er ihn auch verändert als Ringträger, was wir aus dem Herr der Ringe auch kennen. Die Gesellschaft besteht sonst weiterhin aus den ganzen Zwergen und Gandalf ist auch noch mit von der Partie, allerdings hat er dann zum Teil auch separate Dinge zu tun und wir sehen eine ganze Menge Elben auch, weil ja die eben jetzt etwas mehr in die Handlung eingreifen und so.
Das heißt, wir haben auch wieder Orlando Bloom und wir haben den gesamten Sherlock-Cast.
Wir haben den gesamten, der halbe Sherlock-Cast ist ja Bilbo.
Und die andere ist nur eine Stimme.
Und der andere ist eine Stimme, ja.
Ja.
Und Orlando Bloom haben wir tatsächlich auch. Ja. Gibt's dazu noch was?
Es gibt so ein schönes Video von hinter den Kulissen, wo Martin Freeman rumläuft und bei jeder Gelegenheit, wenn sie die B-Roll-Kamera, also fürs Making-of auf ihn richten, immer den Mittelfinger in die Kamera hält.
Ja.
Bei jeder sich bietenden Gelegenheit, und das gibt's als Supercut irgendwo auf YouTube, wo du ihn so als Hobbit rumlaufen siehst und immer in jede Kamera, die sich ihm zeigt.
Also, soweit ich weiß, haben sie keine dieser Szene aus Versehen in den
Das wäre zu lustig, wenn das irgendwo drin wäre. Zum Hintergrund steht er gerade und guckt in eine andere Richtung.
Wobei natürlich der Film fängt ja gleich an mit dieser Peter Jackson Cameo, die ja auch überall besprochen wird. Der läuft gleich am Anfang, läuft Peter Jackson durchs Bild und beißt in so eine Karotte. Also so, dass jeder
und
sich
Stephen
schon mal
Colbert sieht. Ist auch drin.
Ja?
Ja, der hat auch irgendwie ein Cameo, ist irgend so ein Bergwerkstyp mit einer Kapuze irgendwie so irgendwo unter der Erde.
Ja, da sind eine Menge von
da. Ziemlich vorne im Bild, so dreht sich, wahrscheinlich ist es nur so eine Figur, die sich so durchs Bild dreht, aber...
Ja, naja, und es geht halt so weiter. Also ich weiß ehrlich gesagt, ich habe nicht mehr gecheckt, was ich letztes Jahr gegeben habe auf den ersten. Ich habe den ersten jetzt sogar unter naja, sagen wir, ehelichem Druck habe ich ihn nochmal angeschaut, obwohl ich wirklich keine Lust drauf hatte, weil ich meine Erinnerung an den ersten ist, dass ich mich schon gelangweilt habe. Ich fand ihn zwar so ganz nett anzuschauen, aber ich fand ihn viel zu lang und eigentlich fand ich auch, es passiert nicht so viel oder nichts, was irgendwie wirklich interessiert und so. Also ich würde mal schätzen, ich habe ein bisschen über 5 Punkte vielleicht gegeben. Und deswegen hatte ich jetzt eigentlich auch keine Lust, habe den ersten jetzt eben...
Ich habe gerade geguckt, wie lang der zweite ist. 2 Stunden 41.
Ja, ich habe den ersten jetzt nochmal angeschaut, fand ihn auch nicht spannender beim zweiten Mal, muss ich sagen. Deswegen war meine Lust jetzt Nummer 2 im Kino anzuschauen eigentlich ziemlich klein, aber da es sehr ungewöhnlich ist, dass mein Mann sagt, ich möchte diesen Film im Kino sehen. Okay, dann sind wir eben ins Kino gegangen. Und ich würde sagen, dass mir der zweite tendenziell besser gefällt als der erste. Also ich finde ihn etwas spannender. Ich finde, dass er davon profitiert, dass ein paar mehr Figuren etwas mehr Profil bekommen als im ersten. Im ersten fand ich so, du hast halt Bilbo und Gandalf. Bei den Zwergen ist schon relativ egal, wie viele das sind. Oder ja, gibt's halt so den Dicken und den Lustigen und den die Brüder, was weiß ich. Aber eigentlich interessiert das nicht so richtig. Und jetzt ist es doch so, dass ein paar Zwerge ein bisschen mehr Charakter entwickeln.
Ist das Stephen Fry?
Stephen Fry taucht auch auf in einer kleinen Rolle. Dann, ich finde auch bei den Elfen, was bei denen passiert, ist ein bisschen interessanter. Ich finde einfach, dass die Figuren mehr Profil entwickeln. Und dadurch finde ich es ein bisschen interessanter. Ansonsten finde ich es vor allen Dingen aber auch viel interessanter, weil immer dann, wenn der Film eigentlich Sachen erzählt, die gar nicht so direkt aus dem Hobbit kommen, sondern eben so die, im Prinzip die Herr der Ringe Backstory vorbereitet wird und dann eben so die dunklen Mächte, die sich zusammenbrauen und so weiter. Und da ist, finde ich, dann einfach der Film eben atmosphärisch viel interessanter, als wenn du einfach nur die Hobbits irgendwo wie in so einem Jump-and-Run-Spiel durch die Gegend hüpfen siehst und eben immer, wie gesagt, irgendwelche Steinbrocken direkt neben ihnen zur Erde fallen. Und da sind eben lange Passagen, wo sie hektisch durch die Gegend rennen und irgendwas fällt runter und oder sie fallen mit irgendwas runter und dann rennen sie und werden dann doch gerettet und sowas. Das ist halt so, oh. Also okay. Finde ich nicht so spannend, ehrlich gesagt. Aber insgesamt, deswegen sind die Anteile dessen, was ich ganz interessant und ganz lustig fand, sind etwas größer als im ersten Teil.
Okay. Das hier sieht wirklich aus wie eine Passage aus einem Jump'n'Run.
Ja, also das ist auch die Passage, das Bild, was Bob jetzt gerade zeigt, ist, sitzen sie in solchen Fässern und treiben so einen Fluss hinunter. Und was noch dazu kommt, ist, dass sie von Orks verfolgt werden, die am Ufer und quasi immer so auf sie draufspringen. Das Schöne an den Orks ist, dass sie offensichtlich unheimlich blöd sind und auch nicht gut kämpfen können. Mhm. Weil im Prinzip musst du nur so ein Schwert nach oben halten, wenn du in so einem Fass an ihnen vorbeitreibst, dann springen sie aufs Schwert und sind tot oder so. Das ist wirklich.
Oh Mann!
Also das ist wirklich so, wo du denkst so, okay, die Orks, die haben es nicht leicht. Also man muss sagen, die Glück- und Unglücksverteilung in diesem Film ist sehr ungerecht. Die Zwerge haben ein Schweineglück, wirklich, ja. Und die Orks, die haben es nicht leicht, wirklich.
Sehr gut.
Das ist unsere Hörerin, vermutlich unsere jüngste Hörerin, Tanita, die wir ja auch mal grüßen wollen,
ja.
Hat ja auch in ihrer Nachricht an uns geschrieben, dass ihrem Vater die Orks inzwischen schon ein bisschen leid tun. Und das kann ich gut nachvollziehen, weil die haben es wirklich nicht leicht. Ja.
Orks sein ist kein Ponyhof. Also,
es war Folge 267,
ja.
Wo du den Hobbit besprochen hast. Leider stehen keine Punkte da. Aber es steht drin, dass du ihn ein ganzes Stück besser als den Sneak-Film fandest.
Oh, wirklich?
Ja,
was war denn das?
House at the End of the Street. Okay. Du hast 4 Punkte gegeben.
Auf House at the End.
Ja.
Dann habe ich vielleicht 6 Punkte gegeben oder sowas. Ja, okay.
Okay.
Ja.
Ja.
Wer ist ihr denn?
Das ist der bleiche Ork.
Ein bleicher Ork.
Aha.
Okay.
Du hast gesagt, du hast es in 48 Frames per Second gesehen.
Ja.
War es anders?
Also ich bin ja der Meinung, dass ich es letztes Jahr auch in 48 Frames per Second bin, weil es auch auf der Karte stand.
Ja.
Aber im Nachhinein habe ich gedacht, vielleicht doch nicht, vielleicht hat da irgendwas nicht funktioniert, was weiß er nicht. Diesmal habe ich es definitiv in 48 Frames per Second gesehen, aber ich muss sagen, ich bin, glaube ich, da wirklich nicht besonders empfindlich,
okay.
Weil ich habe ja gelesen, dass Bouillon...
Genau. Habe ich heute Morgen gelesen. Bouillon so. Ich bin schockiert, ich möchte nicht mehr...
Genau. So. Also so geht's mir ehrlich gesagt nicht. Es ist so, dass gerade in Szenen in geschlossenen Räumen, es gibt so ein paar Szenen irgendwie in so einer Kneipe oder sowas, eigentlich immer dann, wenn du so ja, irgendwelche Räumlichkeiten um dich hast, dann finde ich, verleiht das dem Ganzen so einen Kulisseneffekt eben, dass es alles so ein bisschen nach gute Zeiten, schlechte Zeiten Kulisse aussieht. Also ich finde auch, dass es auf keinen Fall, also es wertet, finde ich, auch den Look ab. Das würde ich schon auch so sehen. Aber was Boleyn geschrieben hat, dass es ihn so rausgeworfen hat, ist bei mir persönlich nicht der Fall. Also ich finde auch, dass es auf keinen Fall eine positive Entwicklung in dem aktuellen Stadium ist. Aber mich hat es ehrlich gesagt auch nicht so gestört. Also mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich fand so. Ja, also es gab immer wieder mal. Du
willst auch nicht mehr Geld dafür ausgeben, weil.
Auf keinen Fall. Es gab schon immer wieder so Einstellungen, wo ich dachte so, ja, das sieht jetzt schon ein bisschen billig aus, oder das sieht jetzt schon ein bisschen so aus wie so eine Pappwand oder sowas, ja, oder die Kostüme sehen dann irgendwie billig aus. Du hast das Gefühl, der Look ist halt, ja, so ein Videolook. Und das ist, ja, nicht im Dienste der Sache, meiner Meinung nach. Ja. Beim 3D ging es mir diesmal so, dass ich ganz am Anfang nur so ein Bewusstsein dafür hatte und danach es total vergessen habe und überhaupt nicht das Gefühl habe, ich habe ein anderes Seherlebnis als beim ersten Teil gehabt, den ich in 2D gesehen habe. Also das 3D ist für mich vollkommen überflüssig, wirklich, dass ich denke so, pff. Ja, und dafür habe ich jetzt wie fast 15 Euro ausgegeben, dass ich irgendwie alles special, ach man, naja.
Hätte man es auch in 2D gucken können.
Auf jeden Fall, ja.
Das ist ja schade, wenn das so krass ist.
Ja.
Eigentlich habe ich schon gar keine Lust mehr, den Film zu gucken. Ich habe mich auch schon auf den ersten verzichtet, aber 48 Frames würde mich mal interessieren.
Ja.
Um sie mal gesehen zu haben.
Ja, also gut, den Film jetzt anschauen, wenn man den ersten auch schon nicht gesehen hat. Bisschen komisch, ehrlich gesagt.
Ah, das wär wirklich nur so, ja, um mal dieses Erlebnis zu haben. Aber irgendwie habe ich schon gar keine Lust mehr zu.
Ja.
Vielleicht macht es ja nochmal irgendjemand anders mit 48 Frames und dann gucke ich mir den vielleicht
an. Ja, vermutlich ja. Irgendjemand wird das schon. George Lucas oder so.
Ja, genau, mit seiner neuen Star Wars-Verfilmung.
Tja. Robert?
Ja.
Bist du noch wach?
Ich bin hier.
Du bist dran.
Du hast mich aber noch nicht anmoderiert.
Ach so.
Ich habe auch keinen Punkt gegeben, oder?
Ja, siehst du? Ja, schlafen überhaupt nicht dran.
Okay. Sollte ich für den letztes Mal 6 Punkte gegeben haben, das ist meiner Meinung nach eigentlich ein bisschen viel. Deswegen, ich würde, glaube ich, den letzten auf 5,5 runterstufen.
Runterhandeln.
Und jetzt 6,5 geben.
Vielleicht. Okay.
Aber, ja. Also, man kann den schon anschauen. Es gibt auch gerade im letzten Drittel, wenn dann der Drache auftaucht, sind ganz coole Szenen und so. Es gibt schon so ein paar ganz nette Sachen, aber letztendlich ist es doch einfach, finde ich, nichts Besonderes. Und ich finde im Vergleich, also rein so von der Spannung und dem, wie interessant die Figuren sind und so, fällt er halt vom Herr der Ringe so stark ab. Und ich finde, diesem Vergleich muss er sich halt immer stellen. Ne? Es ist eben,
ja klar,
es ist ja alles schön und gut, das für sich zu betrachten, aber es ist nun mal in gewisser Weise jetzt filmisch ein Appendix zum Herr der Ringe. Und wenn das dann halt immer der viel weniger aufregende Herr der Ringe ist, okay, dann ist es halt so.
Ja,
6,5 würde ich sagen.
Okay.
Nicht ganz unsympathisch, aber jetzt auch keine filmische
Offenbarung.
Offenbarung. Dankeschön.
Okay. Der Robert war nicht im Kino.
Nein.
Aber du hast
gestern Abend Fernsehen geschaut.
Ja.
In der ARD gab es Tom Cruise große Vorstellung als Nazi. Operation Walküre, das Stauffenberg-Attentat. Ich habe jetzt nochmal vorhin rausgesucht, wie der Film jetzt wirklich offiziell komplett heißt. Weil es gab auch eine deutsche Stauffenberg-Attentat-Verfilmung mit, was hatte ich gesagt, Thomas Koch heißt er so? Ich glaube. In der Hauptrolle. Ich habe aber die Tom Cruise-Variante gesehen. Ich weiß nicht, ob wir den schon mal besprochen haben. Ich kann mich zumindest nicht erinnern. Wenn nicht, dann ist es jetzt doppelt Pech gehabt. Ich fand den tatsächlich sehr unterhaltsam. Der ist ziemlich spannend, auch wenn man natürlich aus geschichtlichem Zusammenhang sowieso weiß, wie es ausgeht und es da eigentlich nicht viel sozusagen verdeckte Ereignisse wenden und
so. Du meinst, an den Erfolg der Operation glaubt man nicht so richtig.
Ja, richtig. Das ist irgendwie denkt man ja zuerst, dass man sagt so, naja, ich weiß ja eh, wie es ausgeht. Was kann da jetzt schon Spannendes passieren? Ich meine, er stolpert da jetzt irgendwie durch, dann stellt er ihm die Bombe unter den Tisch. Dann knallt's und dann ist er nicht tot. Aber sie haben das tatsächlich sehr, sehr schön gemacht. Zum einen siehst du so ein bisschen Vorbereitung, wo es ganz spannend ist, zu sehen, wie geht man vor, wenn man Komplizen sucht Und das ist ja das Schlimmste, was du so machen kannst, quasi unter diesen völlig ideologisch Verblendeten rumlaufen und sagen, übrigens, wir wollen den Führer umbringen, würdest du mitmachen? Wenn er Nein sagt, stellt er dich natürlich sofort vor ein Kriegsgericht. Also musst du das sehr, sehr vorsichtig angehen. Wie kannst du unter den anderen, wo du vielleicht Vermutungen hast, der hat sich vielleicht schon ein, zwei Mal irgendwie kritisch geäußert, irgendwo in einem Vier-Augen-Gespräch, ist der vielleicht so weit, dass man den anwerben kann oder nicht? Das ist so ein bisschen der erste Teil des Films. Und dann geht die Vorbereitung des Attentats und darüber, wie sie dann planen, was sie in dem Augenblick machen müssen, wenn sie, wenn das klappen sollte. Also wie können sie dann die Macht übernehmen? Weil sie haben danach immer noch Goebbels und die ganzen anderen Heinis, die überall rumspringen. Und die müssen sie ja in dem Augenblick dann möglichst schnell entmachten und irgendwie so die ganzen Schlüsselpositionen mit ihren Leuten besetzen. Und das zu planen und zu gucken, wie kann das laufen, ist dann ein Teil. Und dann geht es auch einmal schief, das Attentat. Und als sie es dann durchziehen, wie das dann am Ende alles auseinanderbröckelt, klar, ist dann auch drin im Film. Und das ist trotzdem spannend gemacht, weil irgendwie kriegt der Film das hin, dass man so auf dem halben Weg dann irgendwie vergisst, dass man ja eigentlich weiß, wie es ausgeht und dann doch mitfiebert und sehen will, oh Gott, jetzt hat der das mitgekriegt und der telefoniert mit dem und der zieht da den Stecker raus, jetzt kann der nicht mehr mit dem reden und so weiter. Und weil das ja, die ganzen Telefonate werden noch über eine Vermittlungsstelle geschaltet und wenn die Vermittlungsstelle dann plötzlich sich selber ihrer politischen Rolle bewusst wird, dann passieren halt so, dann kannst du unter Umständen nicht mehr telefonieren, weil das Netzwerk nicht mehr mitmachen möchte. Da,
schön.
Da wird es dann spannend. Und es ist ganz interessant von der Besetzung her auch, weil du hast so diese Mischung aus Leuten, die man aus Hollywood kennt und dann aber auch ganz viele deutsche Darsteller. Also da läuft dann in irgendeinem Vorzimmer, steht Matthias Schweighöfer rum und ist einfach so ein Handlanger und dann hast du Wotan Wilke Möhring, der irgendwo einfach an so einem Schlagbaumposten steht und Leute nicht durchlässt oder doch durchlässt oder irgendwie und dann ist der ist doch Tatortkommissar, den kenne ich doch. Und also ja, es sind so Mischungen, die sich dann da auftun. Und Bill Nighy spielt einen General, auch ganz toll. Ja, also kann man gut gucken. Spannender Zweite Weltkriegsfilm. Würde ich so irgendwo in die 7-8 Punkte Richtung stecken. Also ich fand den wirklich unterhaltsam. Spannend. Und Tom Cruise, ich mag ihn ja eigentlich nicht so, aber man muss halt doch sagen, dass er schon auch ein ganz guter Schauspieler ist. Weil also er kriegt ja auch am Anfang bei so einem Angriff in Afrika, verliert er seine Hand der rechten am Arm unten, die rechte Hand ist weg. Den Arm hat er noch. Und dann eben das Auge, weshalb er diese Augenklappe trägt. Und ein paar Finger an der linken Hand. Und auch diese ganze Situation, wie er sich erstmal damit zurechtfindet und wie du merkst, wie in ihm so dieser militärische Schneid quasi über alles geht und dass er jetzt dieses Ziel hat, diesen Krieg zu beenden, wie das so in ihm wächst, das kommt ziemlich gut rüber. Also fand ich schon.
So ein bisschen so eine Standardrolle ist das, finde ich, aber von dem emotionellen, so dem Horizont schon für ihn. Also ich finde, ich finde den auch überzeugend in manchen Sachen, aber ich finde eben, dass er eine ziemlich beschränkte Variationsmöglichkeit hat. Weil das, was du jetzt erzählst, ich habe es ja nicht gesehen, klingt so ein bisschen so ähnlich wie zum Beispiel in The Last Samurai gibt's ja auch so Szenen, die so ein bisschen dieses, was war er und inwiefern ist er jetzt beschädigt und wie wirkt sich das auf alles aus und so. Das kann er einfach.
Ja. Ja, dann macht er das genau so wieder, würde ich sagen. Nee, also funktioniert schon, der Film. Komm mal gucken.
Ja. Spricht er nicht hin,
oder? Muss man die DVD doch nicht wegwerfen. Ist bei mir auf dem Stapel dieser ewig nicht gesehenen DVDs, so irgendwie, die du schon vor langer Zeit gekauft hast, immer wieder mal aus dem Regal nimmst und dann immer so denkst, so, ach nö, nicht eigentlich heute.
Ja. Musst du mal gucken, ist bestimmt spannend.
Nein. Ich habe noch so überlegt, wer spielt denn jetzt diesmal Hitler? Weil sonst ist das ja immer so, dass es entweder irgendwelche Schauspieler sind, die dann damit berühmt oder bekannt geworden sind, so wie jetzt Bruno Ganz oder so. Das ist hier aber irgendein so britischer
Darsteller. Interessiert kein Mensch.
Ja, der ist auch wirklich nur in 3-4 Szenen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass der Film das so darauf anlegt, irgendwie so eine markante Hitlerrolle zu produzieren, an die man sich später erinnert. Er läuft da irgendwie so dreimal durchs Bild, sagt irgendwie 3 Sätze. Und ist ansonsten wirklich eine Randfigur.
Mm.
Die eindrücklichste Szene hat Hitler tatsächlich einmal nur als Stimme am Telefon, aber das liegt dann eher an der anderen Seite des Telefonats. Ja.
Okay. Also ja, schon eher eine Empfehlung.
Ja, würde ich sagen. Also, okay. Wie gesagt, kein großer Tom Cruise-Fan, aber wenn man davon absieht, dann würde ich sagen, kann man gucken.
Das klang gerade wie ein Kuh. Hat jemand Gemut?
Die Müllermilch?
Hast du noch eine Müllermilch im Kühlschrank?
Nein, aber eine Kuh draußen.
Ich finde, es klang, als würde jemand die Fenster putzen, was auch sehr eigenartig ist. Auch ein schönes
Kreuz. Ja, das Maus für Wolf 12 Bild, kann man mal Fenster putzen.
Wer hat dieses Bild neulich auf Facebook verlinkt, wo die Kuh bei Winter ist, Auto sitzt, auf der Motorhaube schläft? Bei so einem Dreier BMW liegt eine Kuh auf der Motorhaube auf dem Foto, weil es da schön warm ist. Weil es so kalt
ist, dann ist sich da drauf. Kommt die da hoch?
Das haben wir auch gefragt.
Traut, die haben so einen Kran runtergelassen. Ja, bitte, eine Kuh kann doch nicht auf die Motorhaube steigen.
BMW sieht relativ unbeschädigt aus. Ja, dort, bei einem Freund einer guten Freundin hat sich mal ein Pferd auf die Motorhaube gesetzt.
Ja, ein Pferd. Ja. Kühe sind noch viel ungeschickter als Pferde, behaupte ich einfach mal.
Wenn eine Kuh seitlich umschmeißt, dann bleibt die erstmal liegen.
Wenn du so einem Bullen bei so einem Bullenkampf in Spanien dabei zuschaust, wie der irgendwie über die Absperrung in die ersten vier Reihen von den Zuschauern reinspringt, dann glaube ich, dass so eine Kuh Sachen kann, von der wir nicht glauben, dass sie die kann.
Die machen die nur nachts auf der Weide, wenn keiner guckt. Romane.
Wir haben keine Ahnung.
Und setzt sich auf BMW-Motorhaube. Steht vor, du kommst wieder, wie deine Motorhaube danach aussieht, wenn so eine Kuh mit den Hufen über der...
Ja, Mali, du kommst da so, ich muss jetzt zur Arbeit fahren. Wieso ist dieses Vieh auf meinem Auto?
Ja gut, aber dann steigst du ein, machst Motor an, ich mach Motor, aber...
Ja, und wenn nicht, in der Stadt passiert dir das wahrscheinlich auch nicht.
Das mit dem Pferd ist aber auch in der Stadt passiert.
Ja, aber eine Kuh in der Stadt.
Obwohl, bei uns im Nachbarhaus wohnen Kühe.
Ja?
Ja.
Das halt war das jetzt ein sehr, sehr unfreundlicher Kommentar über deine Nachbarn? Oder? Nein.
Also entweder haben wir Nachbarn, die Moon und der nach Kühe riechen.
Hast du die schon mal gesehen?
Also in dem Haus habe ich noch niemanden rausgekommen.
Method Messing, was sie da
Ja, so. Nach diesem kurzen Interlude jetzt
kommen wir zurück zu
Christiane F.
Wirklich betrüblichen Themen.
Robert K. über Christiane F.
Richtig, ich habe Christiane F. wie Kinder vom Bahnhof Zoo gesehen. Was mich geritten hat, das anzuklicken.
Alt, oder?
Hast du das Buch auch gelesen damals mal? Ich dachte, das hätten wir alle gelesen, so mit 13, als unsere Eltern Angst hatten, dass wir drogenabhängig werden. Nein?
Nee, so eine Angst hatten meine
Eltern. Ich hatte schon viel zu viel Angst vor der Geschichte, um das überhaupt lesen zu wollen.
Nee, ich hatte so eine Zeit so zwischen 13 und 15, wo ich jedes Drogen, wie nennt man das, dieses Genre überhaupt? So
Drogenabschreckungs-Konventionsliteratur.
Genau, so war. Habe ich damals alles gelesen.
Da solltest du mal deinen Eltern hinterfragen, was furchtbar da los ist.
Ja.
Warum die dir das alles
dabei wussten haben. Die damals noch gar nicht, dass ich später lauter drogenabhängige Freunde haben werde. Ich meine nicht euch natürlich, aber das war vor dem Sneakpot. Okay, jetzt reden wir mal über Christiane F.
Also Christiane F. Ist ein Film von 1900, ich glaube 81.
Gott, 81?
Ich meine schon. Ich hätte meiner vorne mit David Bowie gesagt, das stimmt aber nicht. Also es ist mit David Bowie, der da auch extra irgendwie mit dem Regisseur zusammen eine Konzertaufnahme für diesen Film gemacht hat und ganz viel Musik von ihm ist auch drin in dem Film. Das hat aber eigentlich natürlich nichts mit dem Inhalt zu tun.
81,
habe ich recht gehabt. Hm. Kannst du mal gucken, der Regisseur heißt, glaube ich, Uli Edel, genau. Beinahe hätte ich es komplett gekriegt. Also es geht um eine 13-Jährige, die in Berlin-Gropiusstadt aufwächst. Das ist so ein Hochhausviertel, ziemlich betrübliche Umgebung für ein kleines Kind, um groß zu werden, weil es da eigentlich nicht viel zu tun gibt. Und so ein bisschen aus Langeweile sucht sie sich dann was, wo es was zu erleben gibt und zieht mit einer Freundin, die schon ein bisschen älter ist, in eine Disco. Lernt dann natürlich irgendwie eine völlig neue Welt kennen. Da sind plötzlich ganz viele Leute, die irgendwie Sachen machen, von denen sie nie Ahnung hatte. Und eben auch Drogen nehmen. Und dann hält sie sich eigentlich fast nur noch in dieser Disco auf, geht nicht mehr, dann irgendwann nicht mehr zur Schule und fängt dann halt an, in dieser Disco so Bekanntschaften zu machen und kommt dann damit mit Alkohol und Haschisch in Verbindung und dann auch schnell mit härteren Drogen, fängt dann an, Heroin zu nehmen oder erstmal zu koksen, glaube ich, und dann irgendwann auch Heroin zu spritzen und rutscht dann so nach und nach in diese Drogensucht rein und bekommt dann natürlich relativ schnell das damit einhergehende Finanzierungsproblem. Wo kriege ich die Kohle für den nächsten Schuss her? Und damit einher geht dann das weitere Abrutschen in die Kinderprostitution, weil sie ist ja erst 13, 14. Und hat halt auch einen Freund dann aus der gleichen Szene, der auch abhängig ist, also über den funktioniert auch das meiste von dem Reinrutschen in die Drogenabhängigkeit. Und wir sehen dann im zweiten Hälfte des Films im Grunde die Versuche, davon wieder loszukommen. Also sie schafft es dann einmal irgendwie zu entziehen und clean zu werden, aber sofort, nachdem sie sich das erste Mal wieder vor die Tür begibt, nachdem sie clean ist, geht sie im Grunde wieder zu ihren alten Freunden, und das passiert, was natürlich dann passieren muss, wenn man wieder zu den alten Freunden hingeht an der Stelle. Natürlich nimmt sie sofort wieder, spritzt sich sofort wieder. Und was der Film gut kann, ist tatsächlich diese Abgründe aufzeigen, die dieser Kinderstrich mit sich bringt und auch die Drogensucht in dreckigen Bahnhofstoiletten mit sich bringt. Das zeigt er ziemlich erschreckend, ziemlich direkt. Also wenn sich Leute irgendwie Spritzen in den Hals jagen und wieder rausziehen und weglaufen, das Blut läuft da so runter. Und also du hast wirklich das alles sehr direkt zu sehen. Und das war, glaube ich, auch das, was diesen Film damals so berühmt gemacht hat, dass das so erschreckend in den 80ern noch nie im Fernsehen oder im Kino zu sehen gewesen ist. Und ich habe ein bisschen drüber gelesen, es hieß dann auch irgendwie, der Film hätte ganze Elterngenerationen erschreckt darüber, was da heute so möglich ist, was diese Kinder so tun, und sich das nicht so vorstellen konnten angeblich. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, die Schauspieler sind ziemlich schlecht, die Dialoge sind fürchterlich hölzern. Also man steht sich da teilweise gegenüber, die beiden Kinder da sind ja vielleicht 13 und 15 oder so, stehen sich gegenüber und schweigen sich teilweise 5 Sekunden an, dann sagt einer was echt so klingt, als hätte er es gerade abgelesen von einer Pappkarte, die ihm hingehalten wird. Das ist wirklich, wirklich anstrengend, den zu gucken, aus heutiger Sicht. Ich weiß nicht, ob das damals auch schon so gewirkt hat oder ob das einfach eine andere Zeit war, aber
also jedenfalls gucken, dass dann mal irgendwie ein Tatort oder so ein Film von 81.
Nee, ich denke schon, dass es damals im Prinzip genauso war, aber der Inhalt halt so schockiert, dass es letztendlich das überlagert hat. Ich meine, es war ja auch bei dem Buch so, dass es einfach, die Geschichte war so eine Sensation im Prinzip, weil es eben auch eine wahre Geschichte ist, keine Fiktion und so. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich dann einfach, als der Film rausgekommen ist, das total überlagert hat, die Frage, wie ist der wirklich als Film oder so, oder wie gut sind die Schauspieler?
Also man merkt schon, dass das so zwei Ebenen hat. Also die Geschichte selbst, die nimmt dich schon mit, und das ist auch ziemlich dramatisch anzuschauen und auch teilweise wirklich in erschreckenden Bildern gezeigt. Was man ihm vielleicht ein bisschen vorwerfen muss, ist, dass er am Anfang auch so ein bisschen anfängt, das zu romantisieren. Also bevor das so richtig abstürzt, wenn so ein paar von diesen Drogentrips in so typischer 80er Jahre Synthie-Pop-Optik und auch Musik drunter, wenn sie dann da durch die Stadt fahren und Farben sehen und keine Ahnung was, dann denkst du auch schon, oh, das sieht aber cool aus. So. Also da wird so ein bisschen auch, also das könnte man ihm zumindest vorwerfen, dass es so ein bisschen romantisiert wird. Später gegen der zweiten Hälfte des Films sicherlich nicht mehr. Da ist dann einfach nur noch Leiden und eklig und Gosse.
Aber ich glaube, dass der Film da einfach das versucht, was auch im Buch so ist, dass eben am Anfang gezeigt werden soll, inwiefern das für sie ja erstmal eine positive Gegenwelt ist, so eben der Jugendclub und die Musik und diese Jugendkultur und dann eben die Drogen, die damit zusammenhängen, eben zu ihrem sonstigen Leben. Und wahrscheinlich versucht der Film das eben auch abzubilden, dass man erstmal so einen positiven Sog bekommt und dann erst sieht, wo sie das hintreibt.
Wenn doch nur die Schauspielerin besser wäre, das würde. Also ich meine, es ist ein sehr sehr auf Christiane F., wie heißt die Schauspielerin, Nadja, Nadine?
Nee, keine Ahnung, ich bin hier schon bei Herrn Edel.
Da ist sie doch.
Ja.
Der Herr Giesbert wird das gleich nachreichen.
Nadja Brunkhorst.
Genau. Im Grunde ist das so eine 90% der Zeit ist sie zu sehen. Also wahrscheinlich gibt es keine Szene, wo sie nicht drin ist. Wüsste ich jetzt nicht. Also eigentlich rennt die ganze Zeit durch ihr Leben und wir rennen die ganze Zeit mit der Kamera ihr hinterher. Und gegen Ende, wenn sie dann so richtig, richtig runtergekommen ist, dann funktioniert das größtenteils übers Make-up einfach, dass man ihr das alles abkauft, weil sie halt einfach fürchterlich runtergekommen aussieht. Aber am Anfang hast du das Gefühl, die starkst da durch die Welt, und das ist alles nicht so wirklich glaubwürdig, wie sie sich so als 13-Jährige verhält. Das funktioniert nicht so richtig. Aber der macht schon schlechte Laune und insofern funktioniert
hat er sein Ziel erfüllt. Also was mich beim Buch damals unheimlich beschäftigt hat, war, da sind ja Bilder in dem Buch drin. Und zwar von ihr und von ihren Freunden auch.
Okay.
Also echte Bilder. Und das hat's für mich damals, ich war ja genau im richtigen Alter so, hat es noch unmöglicher gemacht, das so abzutun und so zu trennen von der Wirklichkeit, weil eben du das Gefühl hast, so, das sind die Leute und du siehst den halt auch an, die sind ganz jung, aber die haben so einen ganz komischen Look, eben so frühzeitig gealtert und irgendwie so haben so ausgebrannte Augen und irgendwie ist, also ganz fürchterlich. Die Bilder von diesen Kindern haben mich wirklich verfolgt, noch Jahre später. Also deswegen, ja, waren da so ein paar Fotografien, die haben das Bild festgebrannt in meinem Hirn. Wenn es natürlich der Film so ist, dass du dir das anschaust und denkst, oh Gott, sind die schlecht.
Also die Schauspieler sind schlecht. Die Bilder, das funktioniert schon. Also sowohl das Make-up von ihr, als auch, weil du jetzt gerade sagst, ihre Freunde. Also da ist eine so eine Figur drin, ich weiß nicht, wie der Kerl heißt. Das ist so ein wasserstoffblondierter Typ. Den lernt sie am Anfang irgendwie auf dem Parkplatz von der Disco mal irgendwann kennen und trifft ihn dann auch immer am Bahnhof Zoo wieder. Und am Anfang ist er noch so, da sieht er quasi so aus, dass man ihm ansehen kann, dass er so David Bowie-Fan ist und so hat so diese Frisur, wie sie in den 80ern halt die hatten, wenn sie nicht die große Lockenmähne hatten oder die langen Haare, dann hatten sie irgendwie so diese seltsame, hochgesprayte Bowie-Frisur in Wasserstoffblond. Und da ist er noch ein relativ kräftiger Kerl. Man sieht ihm zwar schon an, dass er vielleicht den ein oder anderen Alkohol oder Droge auch mal genommen hat, aber er sieht noch gesund und fit aus, einigermaßen. Und den trifft sie dann ganz kurz vorm Ende des Films irgendwo in der U-Bahn-Station wieder. Und da habe ich wirklich auch vorm Fernseher sitzend gedacht, wie haben die das gemacht, dass der jetzt so fertig aussieht? Das ist derselbe Schauspieler und du hast das Gefühl, der ist die Hälfte von sich selbst. Also wie haben die das hingekriegt, dass er so dünn und abgemergelt aussieht, wenn er vorher doch so ein kräftiges Kerlchen war? Also entweder ist die Maske sehr gut oder der hat sich wirklich runtergehungert oder ich habe keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Aber das ist so ein Bild, der wird dann auch so frontal gefilmt und eine Zeit lang gezeigt, wo du wirklich auch dann diese ganzen aufgeplatzten Lippen und diese furchtbar. Überall blutet's raus und so, dass du dem wirklich ansiehst und denkst, boah, der ist richtig durch und der guckt auch so leer, schaut sie so leer an und sagt ihr dann irgendwie noch, er schuldet ihr noch einen Druck und er hat aber auch gerade nichts und sie muss jetzt mal selber sehen, wo sie was herkriegt und so und schaut dann so leer in die Kamera, wie du das gerade sagst. Also das kommt so hin, dass das mit den Fotos, das kriegt der Film schon hin.
Irgendwie. Ich kriege jetzt bestimmt wieder Albträume hier, Flashback 20 Jahre.
Oh, 20 Jahre Albträume.
Hast du damals den Film auch gesehen? Oder?
Nee, den Film habe ich nie gesehen.
Okay.
Ich weiß auch wirklich nach wie vor jetzt nicht, was mich getrieben hat, den bei Watch Ever anzuklicken. Ich hab das so durch und dachte mir so, ja, das ist so Kulturgut, das musst du mal gesehen haben, jetzt guckst du das mal. Und dann habe ich mir damit den Samstag versaut.
Das ist ja nicht so schön.
Der geht auch 2 Stunden, also ist ja nicht so kurz.
Ich,
Für einen 80er-Jahre-Film ist das ja noch...
Das ist schon ganz schön lang,
ja. Da war das ja noch nicht so üblich, dass man so übertreibt. Tja.
Ich bin jetzt bei Watch Ever schön am Mad Men Staffel 5 schauen.
Letzte Woche warst du noch bei Staffel 4, jetzt bist du schon bei 5, das geht schnell.
Ja, ja.
Ich bin ja nicht so schnell.
Es wird viel besser. Also, wie die dritte Staffel hat mich echt geätzt und mittlerweile mag ich es wieder sehr gerne.
Das ist im Grunde auch das, was du letzte Woche gesagt hast. 3 war scheiße, 4 war wieder gut und 5 noch besser, oder hält sich das jetzt?
Ja, wir haben irgendwie erst 4 Folgen geguckt oder so, das ist schon ziemlich cool.
Okay.
Ich weiß nicht. Ich komme nicht mehr rein.
Nee.
Nö. Also ich würde auch nicht sagen, dass mich so angeätzt hat, zwischendurch, aber irgendwie, ich finde es dann doch auch irgendwann so alles so ein bisschen egal, welche Frau er jetzt heiratet oder wer, ist doch auch alles wurscht. Im Endeffekt kommt immer dasselbe wieder bei raus, deswegen.
Das stimmt.
Und halt der ganze Handlungsstrang mit, was jetzt seine Frau macht und so, das interessiert mich auch überhaupt nicht, also seine Ex-Frau.
Oh, fürchterlich. Hast du die 5 eigentlich gesehen?
Ich bin auf dem aktuellen Stand.
Okay. Wie die Betty da aussieht.
So schlimm.
Oh, das ist so fürchterlich.
Das ist schon so ein Konzept, wo du jetzt sagst, ich komme nicht mehr rein, aber gleichzeitig, du bist auf dem aktuellen Stand, du musst doch gar nicht reinkommen.
Ja, ich meine, es ist trotzdem...
Aber das ist so dieses Wiederschauen von Serien, was ihr, auch Christoph und so,
nee, also
was
das
ihr
immer
so
nicht,
tut, was ich nie
mache. Also das schaue ich nicht wieder, sondern das schaue ich weiter halt.
Okay,
noch,
weiter,
ja. Weil ich eben immer noch finde, dass es gut aussieht und es gibt ein paar Figuren, die ich mag und wo mich interessiert, was mit ihnen passiert und so. Aber dass ich jetzt eben insgesamt so sage, so, dass es wie am Anfang wieder ist, dass ich sage, wow, ich muss das weiterschauen, so ist es eigentlich nicht mehr bei mir.
Okay.
Da hat die Serie mich schon ein bisschen verloren. Und es liegt auch daran, dass ich, was Don Draper angeht, inzwischen so eine Haltung habe von, es ist halt doch, ich glaube, mir geht's mit ihm genauso, wie es einem mit dieser Person gehen würde nach einer Zeit lang. Wenn du ihn neu kennst, dann ist er bestimmt beeindruckend und charmant und intelligent und hat's eben drauf und so. Aber wenn du dieselbe Masche eben immer wieder gesehen hast, auch mit den unterschiedlichen Frauen und auch ansonsten
so. Ja, dass das seinen Arbeitskollegen nicht richtig
aussieht. Also irgendwann so hätte ich bei so einer Person jede Sympathie verloren und dann würde ich halt so denken so, okay. Und also zum Beispiel bei Joan, mit Joan fieber ich. Ich mag Joan einfach und ja, ich bei ihr fieber ich mit, was mit ihr passiert und wo ihr Leben sich hin entwickelt und sowas. Also das ist schon so, sie hält mich eigentlich am meisten an Bord.
Tja. Ja, naja. Aber immer wenn Betty oder so eine Folge, wo Betty die Hälfte spielt, und es war dann auch noch eine, die John Hamm, also Don Draper Regie geführt hat. Mm. Und es ist halt so eine Betty-Folge geworden. Das muss doch jetzt nicht sein. Ach. Mach doch eine Folge, wo du einfach der Coole bist und noch mehr coole Sachen machen kannst. Und noch mehr trinkst. Ja, ich habe auf Twitter, glaube ich, gesehen, dass irgendwie jetzt die dritte Staffel von Sherlock angefangen hat.
Ja.
Habt ihr das irgendwie, wo auf schon der, in Deutschland? Oder
nein, irgendwo? Auf der BBC, soweit ich das verstanden habe. Und auf Twitter liest man jetzt andauernd Dinge, so Tweets wie
Sherlock ist tot,
Geosperre umgangen, läuft. So, also Leute versuchen irgendwie
schon dran zu kommen an den Stoff.
Ihre Computer virtuell nach England zu versetzen, damit die BBC-Seite sagt, ja, du darfst das gucken. Das ist ja so ein bisschen, die haben ja da auch diese Mediathek irgendwie so mehr oder weniger, dieser BBC iPlayer, aber der funktioniert außerhalb von England nicht.
Ja, so und wenn die Mediathek funktioniert nicht außerhalb funktioniert.
Genau, wenn du dich da irgendwie rüber mogeln kannst, was dann jetzt wohl gerade ein beliebter Sport ist, dann kannst du das gucken. Aber so offiziell gibt's das, glaube ich, noch nicht. Ich habe auch noch nichts gesehen davon.
Ich auch nicht.
Ja, aber irgendwie Manu schrieb, Spoiler, Sherlock ist nicht tot, weil er stirbt ja am Ende der letzten Folge, die wir jetzt offiziell gesehen haben.
Aber das weiß man aus dem Teaser-Trailer.
Ja, natürlich. Schon. Ja, hallo, es geht weiter.
Nee, aber das wusste man eben aus dem Trailer ja schon. In dem Trailer wird das ja schon... Ja. Der ja direkt schon nach der Staffel gezeigt wurde, wurde ja schon gezeigt, wie er aus dem Verborgenen und so.
Ja, also, ja. Genau. Da war doch aber auch, 800, als der das geschrieben hat, war doch auch so ein Skandal. Der hat ihn doch dann auch irgendwie sterben lassen. Und dann haben die Leute schwarz getragen in London. Sherlock Holmes tot ist. Da gab es richtig Skandal. Deswegen, nur das ist der einzige Grund. Deswegen, er hatte nämlich eigentlich keine Lust mehr auf ihn. Könnte ihn leider wieder aufstehen lassen.
Ich verstehe, ich gesagt, das habe ich bestimmt schon mal. Ich sag's nicht. So langweilig zu lesen. Oh Gott. Na egal.
Aber, ja, aber sehr, mich schön, sehr schön ich anzuschauen.
Gerade die neuen Sachen sind doch toll. Also finde ich. Ich habe ja letzte Woche oder vorletzte Woche erzählt, dass ich wieder angefangen habe.
Genau.
Ja.
Der ist super.
Das geht ja auch schnell, das nochmal anzuschauen.
Sherlock. Also. Ja, 4,5 Stunden ist man durch eine Staffel.
Ja, genau. Ja, und der Willems ist schuld gewesen.
Das hast du letztes Mal auch schon gesagt.
Der hat mir gestern eine SMS geschickt zum Thema Football, weil es sind ja gerade Playoffs.
Ach was?
Ja.
Weiß ich nichts von.
Ja,
American Football Playoffs. Ja,
ich gucke ja immer nur der Super einzige Bowl. Deutsche spielt ja bei der verbleibende Deutsche spielt bei den Indianapolis Colts und die haben gestern irgendwie 45-44 gewonnen, nachdem sie zwischenzeitlich 41-20 zurücklagen.
Heieiei.
Das ist halt schon mal amtlich. Ja. Aber das war schon ganz cool. Und der andere Deutsche hat sich leider das Bein gebrochen, der bei den Patriots spielt. Mhm. Ja, traurig. Und Christoph Steelers sind auch raus.
Tja.
Kann man nichts machen.
Schade.
So, Claudia, du hast erzählt, du hast einen neuen Podcast aufgetan.
Ja, naja. So eine Art Podcast. Also ich bin auf
du
der
Suche. Du wolltest jedenfalls kurz was davon erzählen.
Ja, auf ich der Suche. Auch abonnieren. Auf der Suche nach mehr Simon Mayo habe ich den Podcast Simon Mayos Confessions gefunden, der offensichtlich eine Sektion aus Simon Mayos BBC Radio Show Drive Time beinhaltet. Und zwar ist es so, dass da immer Hörer Briefe schreiben, wo sie ganz schreckliche Dinge beichten, die sie irgendwann irgendjemandem mal angetan haben. Aber natürlich soll es meistens so ein bisschen lustig schrecklich sein. Aber manchmal ist es eigentlich auch vor allen Dingen schrecklich. Aber dann trotzdem lustig zu hören. Und also jetzt gerade in der Weihnachtsfolge war eine Sache, die war wirklich so fürchterlich. Und es ist dann eben immer so, dass Simon Mayo und ein paar andere am Schluss quasi Gericht darüber sitzen, ob ihm verziehen wird oder nicht oder ihr.
Kommt es auch wirklich vor, dass sie den nicht verzeihen?
Ja, okay. Wobei manchmal, also jetzt in der letzten Folge hat irgendjemand auch in seinem Brief angefangen, irgendwie Father Simon and the Amusingly Inconsistent, weil die nämlich manchmal auch aus vollkommen albernen Gründen dann jemanden verzeihen oder nicht verzeihen. Also okay. Manchmal wird zum Beispiel auch jemand nur verziehen, weil ihm wirklich niemand verzeihen wird dafür oder so. Und ja, die erzählen eben immer so häufig auch Geschichten, die schon ganz lange her sind, 20 Jahre.
Hast du ein Beispiel für unsere Hörer?
Ich möchte eigentlich nicht so richtig was spoilern, aber jetzt in der Weihnachtsfolge ist es eben auch so, ist eben die Frage, was kann man ganz Schreckliches tun, um anderen Leuten das Weihnachtsfest zu verderben? Also was könnte man sich leisten, was wirklich dann für andere ganz schrecklich ist? Und zwar nicht absichtlich, aber es passiert halt so, ja? Und oder dann gibt's so Klassiker, sind auch so Sachen, du hast irgendwas ganz schlimm verschmutzt von jemandem durch so ein kleines Missgeschick, oder du hast etwas, was jemand anderen gehört, was ganz besonders schön ist, hast du irgendwie zerstört und so. Und natürlich ist es immer so, keine dieser Confessions wurde natürlich irgendwie gebeichtet vorher, oder in allen Fällen ist es so, dass du dich vor deiner Schuld natürlich gedrückt hast. Und das ist häufig auch das Schöne daran, dass du eben, du dir dann immer die andere Person vorstellst und du denkst, wie das für die andere Person war, was da passiert ist. Und das ist manchmal schon schrecklich. Also wer sich für sowas so ein bisschen, wen sowas belustigt, dem schlage ich vor, die aktuelle Folge, die Weihnachtsfolge, sich noch anzuhören. Die ist nämlich, also das ist zumindest ein Fall, der ist so großartig. Das ist wirklich, ja, schlimm und lustig. Oh, mein trendiger Klingelton. Hallo, Marc. Ja. Okay, wir sind fast fertig, du kannst kommen.
Ihr hört live, wie Claudia nach Hause beordert wird.
Ich werde abgeholt.
Ah. So, ich habe das mal abonniert. Ich werde
sehr gut. Also das ist auch immer so, im Gegensatz zu zum Simon Mayo Mark Hermit Podcast kannst du da nicht irgendwie 100 Folgen zurückhören, sondern sie haben es, glaube ich, immer nur... Sie haben es immer nur ein paar Wochen zurück, deswegen kann halt immer das hören, was gerade so aktuell ist.
Du hättest jetzt was spoilern können, was schon länger her ist, wenn es schon so lange
hört. Das stimmt.
Ja. Aber naja. Egal.
Ja. Ja, also hört da mal rein, ist ganz lustig. Und es geht immer nur so eine halbe Stunde oder sowas. Also, und dann kriegt man so 3-4 Confessions.
Simon Mayo's Confessions heißt es offiziell.
Ja, werden wir natürlich auch verlinken.
Genau.
Sehr gut. Wir haben von unseren Hörern keine Confessions bekommen.
Aber Fragen.
Richtig.
Und es sind immer noch einige übrig.
Ja.
Und für heute haben wir eine sehr grundlegende Frage von unserem Hörer Andreas, nämlich die Frage, wie seid ihr zum Podcasten gekommen?
Ja, Claudia, wie bist du zum Podcasten gekommen?
Ich hing so in der Nähe von Podcastern rum und habe den Podcast gehört und immer viel gemeckert auf der Seite und verbessert. Und irgendwann,
Unfug, den die da reden.
Genau, und irgendwann hieß es dann so, na, dann komm halt dazu. So. Glaube ich, war das, oder?
So irgendwie, ja. Du warst dann plötzlich irgendwie da und dann warst du öfter da.
Notfallvertretung.
Ah ja, stimmt. Ich war eine Zeit lang Notfallvertretung, weil eine Zeit lang von euch immer ganz viele ganz wenig Zeit hatten.
Ja,
so.
Genau.
Und dann hatte man sich so dran gewöhnt, dann hat es niemand mehr in Frage gestellt. So. Ja, also, liebe Hörer, wenn ihr das ähnlich machen wollt, immer in unserer Nähe rumhängen und einfach da sein, wenn aufgenommen wird, vielleicht seid ihr dann auch bald Sneakpot-Mitglieder.
Genau.
So, ich glaube, eure Geschichte, wie ihr dazugekommen seid, ist ein bisschen...
ja, vor... Also
haben wir ja schon ein paar Mal erzählt, ne?
Ja.
Aber wie? Weißt du wirklich noch, wann wir das entschieden haben? Ich kann das nicht mehr so genau sagen.
Naja, wir haben das nicht richtig entschieden. Also irgendwie, wir haben damals hier Flimmerfreunde, wie ist die Ohrensessel gehört und so.
Genau.
Ein paar Filmpodcasts und irgendwie sind wir ja da
und
wirklich.
Bits und so habe ich immer gehört schon damals.
Und das habe ich nicht gehört. Sind damals regelmäßig in die Sneak gegangen und hatten damit eigentlich ja auch ein Thema, so über das man podcasten könnte. Und die offizielle Ausrede, das dann anzufangen, war, dann brauchen wir ja nicht mehr immer nach der Sneak den Leuten zu erzählen, was in der Sneak kam und wie wir es fanden, sondern wir sagen einfach, hört den Podcast und dann wisst das. Das hat natürlich überhaupt nichts gebracht, weil die Leute, die es erzählt haben wollten, die hatten keine Lust, Podcast zu hören. Da muss man das dann immer noch erzählen.
Genau. Also ein Riesenerfolg.
Also das Konzept an der Stelle ist es.
Aber dafür gibt es jetzt andere Leute, die uns trotzdem zuhören. Und das ist ja eigentlich ganz schön.
Ja.
Genau. Nee, wir haben ganze Zeit lang.
Immer nur wieder sagen, dass du am Anfang gesagt hast, dass die Sendung nicht länger als 15 Minuten sein soll.
Vielleicht hat er immer noch recht, wer weiß.
Vielleicht. Also ich fand die Vorstellung fürchterlich, sowas anhören zu müssen, was länger als 10 Minuten ist. Wobei ich sagen muss, da hatte ich noch keine Möglichkeit, das unterwegs zu hören. Oder das einfach unterwegs zu hören.
Mhm. Gab's da noch, hattest du kein iPod?
Da noch nicht, glaube ich.
Echt nicht?
Nee. Also ich finde ja lustig,
oder dass... Oder als wir das besprochen hatten, hatte ich noch keinen iPod. Und ich glaube, wir haben das im Frühjahr irgendwie schon angefangen so zu überlegen, können wir ja mal machen. Ja, können wir mal machen. Und dann über den Sommer drüber habe ich dann irgendwann ein iPod gehabt und habe dann auch regelmäßig Podcasts gehört und habe mir das dann schon viel mehr vorstellen können, dass es überhaupt Leute gibt, die das hören. Weil wenn man sich für sich selber nicht vorstellen kann, dass man sowas konsumiert, warum sollte man es dann machen?
Mhm. So ja. Jetzt. Also ich finde lustig, dass ursprünglich dann die Motivation ja war, nicht so viel über Film erzählen zu müssen. Während ich jetzt eher das Gefühl habe, wenn du einen Podcast machst, führt das automatisch dazu, dass die Leute zurückschreiben und du noch mehr über Film redest. Also und du auch mehr Leute hast, mit denen du über Film reden kannst.
Oder ja, irgendwie. Dass du auch so im Bekanntenkreis irgendwie als dieser Filmtyp giltst. So.
Genau. Du bist ja, du kennst dich ja aus. Nee, aber der wahre Grund war natürlich nicht, dass wir weniger über Film reden wollten.
Du wolltest nicht dasselbe immer wieder erzählen müssen.
Ne, das war nur unsere Ausrede, dass wir podcasten. Wir hatten einfach Bock zu podcasten. Okay. Ja, und brauchten einen guten Grund. Genau.
Also auch so ein bisschen die Idee irgendwie, was weiß ich, also eine Webseite zu machen. Ich hatte vorher schon immer eine Webseite und dachte mir immer, irgendwie habe ich da keinen Content oder irgendwas, das ist Quatsch. Eigentlich betreibt man da so eine Webseite vor sich hin und weiß gar nicht, was man damit tun soll. Mhm. Und dann war irgendwann so dieses... Eigentlich haben wir doch Content, weil jede Woche fragen uns Leute, was hast du in der Sneak gesehen, wie hat dir das gefallen und wollten immer von uns wissen, was man so als nächstes gucken muss.
Ich gehe jetzt nächste Woche ins Kino, was läuft denn gerade gut?
Genau, ihr habt doch immer schon alles gesehen, was ist denn gelaufen, was muss ich gucken? Diese Frage kam dauernd und dann dachten wir eigentlich, ja, da ist doch der Content. Es stoßen uns quasi die anderen Leute außenrum mit der Nase rein, was unser Content sein könnte, weil sie uns dann dauernd die gleichen Fragen stellen. Und dann eben zu sagen, ja dann, okay, aber schreiben ist nicht so, also jetzt da irgendwie große Filmkritiken verfassen und jede Woche irgendwie eine 1000 irgendwas Wortlange oder sind 1000 Wörter viel? Du weißt sowas, ich glaube, das kann es nicht einschätzen.
1000 Wörter sind bei anderthalbfachen Zeilenabstand 3 Seiten, etwas mehr.
Vielleicht. Okay, also das so, also jetzt jede Woche irgendwie so ein Ding schreiben, das wäre nicht, so,
bis Montag, 1000 Wörter.
Genau.
Auf Englisch, bitte.
Genau. Also das könnte man ja auch machen. Ich meine, es gibt ja genügend Leute, die gehen oft ins Kino und haben dann halt einen Filmblog mit geschriebenen
Kapiteln. Aber es gibt natürlich noch viel mehr Leute, die einen Blog haben, der 4 Folgen hatte oder wie nennt man das beim Blog? Ja. Keine Ahnung. Artikel. Beiträge. Ja. Und das war's dann. Weil eben ein Blog am Leben zu halten ist eine Aufgabe. Dazu musst du dich wirklich entscheiden. Also.
Ja gut, aber ich denke mal, einen Blog am Leben zu halten, kannst du alleine machen.
Ja, also aber genau das ist auch das Problem.
Genau.
Also weil bei uns ist eben so, wir wissen, wir müssen uns untereinander verabreden und dann kommt die nächste Folge in den Kasten. Aber wenn du nur mit dir selbst ausmachst, was habe ich sonst noch alles zu tun? Ja, und dann müsste ich ja eigentlich noch einen Artikel schreiben. Also ich habe sehr viel Respekt vor Leuten, die Blogs über einen längeren Zeitraum am Laufen halten. Vielleicht auch eine ganze Zeit, ohne jetzt die riesige Resonanz zu bekommen. Weil ich meine, klar, wenn du eine Menge Resonanz bekommst, dann ist es nicht mehr so eine schwierige Sache. Aber wenn erstmal vielleicht eine ganze Zeit nicht so viel passiert oder generell nicht so viel passiert, aber du quasi als Überzeugungstäter sagst, nein, ich möchte das machen, das finde ich eigentlich ziemlich cool. Also vor sowas habe ich viel Respekt.
Ja, das stimmt.
Nicht zugegebenermaßen, nicht, dass ich viele Blogs lesen würde, aber vor dem Konzept also habe ich viel Respekt.
Ja, wenn du guckst, Boline oder so, über den wir vorhin gesprochen haben.
Ja, genau.
Das ist halt schon krass, wie viel Output der hat.
Ja,
das
stimmt.
Also, gibt's ja aber ganz, ganz viele, die wahnsinnig viel Output bei wahnsinnig wenig Leserschaft haben.
Genau. Das ist auch so ein Blog-Problem ein bisschen, finde ich.
Das finde ich, ja, man muss das ein bisschen differenziert sehen, glaube ich. Es gibt halt einfach irgendwie 10 Millionen Blogs da draußen.
Ja.
Und davon sind 99% halt große Scheiße. Das bedeutet aber immer noch, dass wir da 100.000 wirkliche Goldperlen haben, die man halt auch irgendwie finden muss.
Nee, aber ich finde trotzdem, dass es ein Problem ist, dass es ein Missverhältnis gibt dazwischen, wie viele Leute was schreiben wollen und wie viele Leute tatsächlich bereit sind, sich dem zu widmen, das Zeug von anderen Leuten viel zu lesen und so.
Ja,
aber es gibt auch viele, es gibt sicher auch eine ganze Menge Blogs, die eigentlich sehr lesenswert sind und trotzdem keine nennenswerte Leserschaft haben. Also,
ja, klar. Das Internet ist geduldig. Aber ich finde, da bilden sich halt auch so Micro-Communities, die im Zweifel hat halt jemand nur ein paar Leser.
Ja.
Aber wenn die Leser sehr gerne lesen, was er schreibt und ihm das entsprechende Feedback oder ihr geben, dann kann das eine sehr gesunde Sache für alle Seiten sein.
Mit Sicherheit. Aber mein Problem ist, was ich mit Blogs habe, was ich auch mit uns als Podcast und Podcast insgesamt habe, ist dieses, dass klar, wenn du Blogger bist oder Podcaster, dann muss es dir in irgendeiner Form ein Bedürfnis sein, dich mitzuteilen und deine Meinung kundzutun. Und manchmal gehe ich auch so einen Schritt zurück und zurück und denke mir so, ist das nicht unerträglich, diese Community von Leuten, die immer ihre Meinung kundtun wollen. Ich weiß, dass es albern klingt, wenn ich das sage, aber ich finde manchmal auch so, oh, es ist so ermüdend. Und das merkt man, finde ich, auch manchmal schon in unseren Diskussionen, dann in Kommentaren und so, dass wir alle nur irgendwie unsere Meinung nach Hause prügeln wollen. Und natürlich wir, aber zum Teil auch unsere Hörer. Und dass manchmal wirklich dann eine echte Unterhaltung fast schon unmöglich ist, weil eben alle so daran gewöhnt sind, ihre eigene Meinung festzuklopfen. Und ich finde das manchmal echt ermüdend. Manchmal denke ich mir, wäre es nicht schöner, wenn wir mehr Lust drauf hätten, miteinander wirklich zu sprechen, als unsere Meinung kundzutun.
Ja gut.
Das war jetzt fast religiös. Weihnachten ist schon vorbei.
Wir sollten mal vielleicht als nächstes Konzept hier in der Pinken Bar kein Konzert machen, sondern ein offenes...
Oh Gott, wie schrecklich. Das klingt ja wie... Das klingt wie Kommune. Lass uns ausdiskutieren.
Wir laden den örtlichen Debattierclub ein.
Furchtbar.
Und machen ihn platt.
Mir ist natürlich klar, dass die konsequente Durchführung von dem, was ich gerade gesagt habe, noch stumpfsinniger ist als irgendwas, was man sich vorstellen könnte.
Aber die konsequente Durchführung wäre, dass ich dich davon überzeuge, dass der Film doch gut war, obwohl du ihn nicht mochtest.
Jeder darf so viel reden, wie er Lust hat und so. Das geht natürlich auch nicht. Aber manchmal finde ich schon, dass ein Problem ist, dass wir uns so... Wir rüsten uns ja immer schon so ein bisschen, auch gerade wenn wir in den Podcast gehen und wir wissen, andere hier haben den Film auch gesehen, fanden ihn vielleicht ganz anders als wir, überhaupt nicht gut oder total gut oder so, dann hat man sich ja quasi die eigene Position schon so festgeklopft und geht da rein, um die zu verteidigen. Ja. Und manchmal ist es bei mir zumindest dann schon so, wenn ich das dann mal ein paar Monate so einsickern lasse, den Film vielleicht nochmal sehe, dann ist so insgeheim ist dann manchmal so, dass ich denke, vielleicht haben sie doch recht. Also.
Verdammt!
Also, aber der Moment passiert hier im Podcast eigentlich nie. Also, dass du wirklich sagst so, ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht, ja. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ist das überhaupt eine sinnvolle Frage, dieses hast du recht? Weil letztendlich geht es ja nur darum, ob ein Film mich anspricht oder nicht. Und da ist dann dieses ganze Diskutieren, nein, aber es ist doch so und so, ist ja eigentlich total müßig, weil du sagst, aber ich mochte ihn nicht, Punkt.
Ja. Das ist ja auch das, ja, was ich glaub, wir eigentlich versuchen zu erzählen. So.
Da finde ich aber,
der Film mit mir
da finde ich aber, sind wir besser drin geworden. Also ich finde, wir sind besser darin geworden, also zumindest ist es mein Anspruch und ich habe das Gefühl, dass wir das auch tun, zu differenzieren zwischen unserer subjektiven Seherfahrung und dem, was irgendwie the gospel ist oder sowas.
Ja, aber ich finde auch, das ist genau das, weshalb wir ja auch sozusagen versuchen, nicht irgendwie jede Woche irgendwen einzuladen, der zufällig mit im Kino war und zu sagen, ey du, komm mal hierher, setz dich mal hier hin, sag mal, wie du den Film fandst. Weil es für den Hörer ja auch dann schlecht einzuschätzen ist, wenn jetzt hier eine Woche sitzt da Philipp, eine Woche sitzt da Sebastian, eine Woche sitzt da sonst wer.
Ja.
Dann, den kennt ja keiner, sag ich mal, von den Hörern. Aber die Hörer, die uns länger hören, die wissen, Claudia tickt irgendwie so und Stefan tickt irgendwie so. Oder zumindest kann man, wenn man es regelmäßig hört, kann man so ein Muster irgendwann erkennen. Und wenn da vielleicht jemand sagt, was weiß ich, wenn Claudia über Actionfilme redet und da irgendeine Meinung zu hat, dann ist das vielleicht nicht unbedingt was für mich, aber wenn sie über, keine Ahnung, irgendwelche anderen Sorten von Filmen redet, dann kann ich dazu eine Beziehung aufbauen und sagen, wenn sie den gut fand, werde ich den vermutlich auch gut finden. Und genauso, was weiß ich.
Oder andersrum, einer unserer Hörer hat ja gerade geschrieben, was ich süß fand, dass er im Kino gedacht hat bei Llewyn Davis, so, oh, das ist bestimmt was für die Claudia. Ja. Und dann mochte ich ihn nicht.
Dass mir der Willems zu Silvester ein Foto schickt und sagt, ich musste gerade an dich denken,
oh.
Weil auf der Karte drauf stand, dass Marvin Gaye von seinem Vater erschossen wurde. Mit so einem Gesellschaftsspiel. Ja.
Ja. Naja, also ich glaube, alles, was ich sagen will, ist, dass ich finde, dass es vielleicht auch wichtig, also ich empfinde es als wichtig, im Podcast, dass man stetig darüber nachdenkt, wie potenziell unerträglich das, was man tut, sein könnte. Für andere Leute und für einen selbst und für die, mit denen man podcastet. Und ich versuche da schon so eine gewisse, also es ist zwar so, dass man Dinge, die man an sich selbst beobachtet und nicht gut findet, nicht immer sofort ändern kann, aber manchmal hilft es doch, dass man über einen längeren Zeitraum darüber nachdenkt, dass man was nicht so toll findet.
Dabei hilft natürlich das Podcasten an sich, weil man ständig...
Man nimmt es auf und hört sich an und denkt so,
genau.
Habt ihr das mal gemacht, mit jemand anders zusammen eine Folge gehört?
Ja.
Das finde ich ist auch ganz gerade...
Da schämt man sich ein bisschen.
Ich habe mit Christoph mal eine Zeit lang... Da sind wir irgendwo hingefahren, irgendwie längere Autofahrt.
Wenn ich das mit jemandem aus der Runde mache, geht das noch. Aber hör dir mal eine Folge mit deiner Mutter zusammen.
Oh Gott. Niemals. Das möchte ich niemals.
Aber dieser Effekt, wir hatten da neulich mal drüber geredet, dass Leute ihre eigene Stimme nicht hören können. Der ist bei uns vollkommen weg,
ja,
oder?
Ja, der ist weg.
Das ist so, pff, ja, okay.
Ja.
Es gibt ja ganz viele, also meine Mutter zum Beispiel ist auch so, wenn man irgendwie bei so einer Familienfeier mal ein iPhone rausholt und einfach mal so eine Minute Video dreht und das dann irgendwie bei passender Gelegenheit wieder vorspielt und meine Mutter sieht sich selbst und hört sich vor allen Dingen selbst, dann fängt sie das Schreien an, die läuft aus dem Raum raus. Also so, meine Stimme, das mag ich gar nicht. Und das, ich kann mich noch erinnern, dass ich das auch mal hatte. Das ist vollkommen weg.
Ja. Ja.
Also hört man sich einfach selber im Schnitt zu oft an sich selbst an, irgendwo rumgedoktert an das tausendmal und Tonbearbeitung und sich halt dann auch selber angehört.
Ja klar, die Folgen dann nochmal hören, so okay, was haben wir dazu gesagt? Okay, ja gut.
Schon. Tja, okay, tja, so siehst du diese eigentlich vermeintlich einfache Frage als zu einer größeren Diskussion geführt, aber...
Genau. Ja, ja, aber auch schon am Anfang haben wir ja, also wir haben uns natürlich auch irgendwie Konzeptsachen überlegt und auch da war schon unsere Idee, eben nicht einen Film nachzuerzählen oder zu sagen, das und das ist drin passiert und schaut ihn euch an oder so, sondern eben kurz zu sagen, das und das ist passiert, so wie kurz man es halt halten kann und dann eben mit allen möglichen anderen Themen da reinspringen. Also irgendwie anfangs haben wir auch noch viel über, oder hatten wir das immer auf dem Zettel, dass wir über Kameraarbeit und Schnitt und Drehbuch und so geredet haben. Das machen wir jetzt, wenn es passt. Aber wir reden halt immer wieder darüber, wie es uns gefällt und was es mit uns macht. Und das ist ja eigentlich bei allen Filmen so.
Ja, das stimmt. Aber es gibt natürlich auch, ich muss sagen, ich kopiere mich im Moment ein bisschen, weil einer unserer Hörer hat mir eine E-Mail geschrieben und ich habe was ganz Ähnliches drauf gehabt. Deswegen, Entschuldigung, wenn ihr dasselbe nochmal kommt. Aber es gibt natürlich auch Filme, wo du das Gefühl hast, die regen dich so auf, dass du jede andere Meinung für falsch hältst oder du findest sie so toll, dass alles, was Negatives über sie gesagt hat, unerträglich ist. Und das gibt's natürlich auch, dass du, da bist du ja nicht in der Lage, dich einen Moment zurückzuziehen und zu sagen, ja, aber es ist ja nur meine Meinung, weil du bist einfach genuin davon überzeugt, dass jede abweichende Meinung vollkommen inakzeptabel ist.
Das gibt's schon. Das hatten wir neulich bei.
Richtig.
Ja. Genau.
Ich habe vergessen, welcher Film, ehrlich gesagt. Habe.
Ach, hier mit den älteren Pärchen. Wie hieß er? Mit James Gandolfini, ja, wir haben das gesehen.
Genug gesagt.
Genug gesagt. Genau. So, das ist ein wunderbarer Schlusspunkt für dieses Thema.
Eine Sache will ich noch sagen. Heute werde ich mir die Freiheit nehmen, beim Sneakpot-Artikel ein Bild von Lee Pace, der ja den Elbenkönig spielt, mit Genuss auf die Seite zu stellen, weil er einfach einer der allerschönsten Menschen der Welt ist. Deswegen, schaut euch Lee Pace an. Ich finde immer, okay. Das ist ja auch der Hauptdarsteller von The Fall. Stefan, du erinnerst dich. Nein, wow. Ist schon gut.
Stefan,
okay.
Stefan redet seine gesamte Erinnerung in dieses Mikro und danach sind sie weg. Das hat er doch schon öfters Protokoll gegeben. Ja.
Deswegen nehmt euch Martins kleine Predigt zu Herzen und schaut mal, wie oft wir schon über The Fall gesprochen haben. Und dann hört euch das mal an, wie der Stefan darauf reagiert. Es ist immer wieder wie beim ersten Mal. Okay. Das weiß er schon wieder nicht.
Der Gesichtsausdruck ist super. So.
Okay. Ja, das war's von uns, oder?
Ja.
Nee.
Ach so, stimmt. Nein? Ein Thema haben wir noch.
Der Bob war nicht beim 30C3.
Ich bedauere sehr, dass ich nicht beim 30C3 war.
Ja.
Dass dieses alljährliche Nerd-Treffen in Berlin, jetzt in Hamburg, also ganz früher in Hamburg, dann Berlin, dann wieder Hamburg.
Sehr richtig. Hast du schön zusammengefasst.
Ja. Muss ich diese Internet-Leute alle sehen. Dass die aus ihren Löchern gekrabbelt kommen und dann mal so gemeinsam haken und so.
Du hast eine vollkommen verschobene Vorstellung davon, was da passiert.
Nein, ich habe die Vorstellung davon, die in den Medien publiziert wird.
Oh, das verändert sich aber auch. Also das war ja, vielleicht stimmt. die sich in den letzten Jahren publiziert hat, aber ich meine, die ganzen letzten 30 Jahre haben die Leute aus diesem Umfeld gesagt, Leute, verschlüsselt, die überwachen uns. Da hieß es immer, ja, setz dir mal deinen Aluhut auf und geh in deinen Keller. Und jetzt sitzen sie alle da und denken sich, mit dieser Told You So Attitüde kommen wir jetzt auch nicht so richtig weiter. Jetzt, aber unsere schlimmsten Vorhersagen sind alle eingetreten. Und jetzt weiß es jeder.
Die übertragen ihre Talks.
Übertragen schon seit Jahren ihre Talks.
Das sind so Vorträge, also wie bei der Edit quasi. Weitesten Sinne. Oder beim WCB, nur mit weniger.
Ja, also es sind so Talks, die kannst du da einreichen, wenn du irgendwie der Meinung bist, du weißt irgendwas Tolles oder du hast irgendwas Tolles gemacht, hast irgendein Projekt bearbeitet oder hast irgendwas rausgekriegt, sonst wie, dann reichst du da einen Talk ein, dann gibt's da ein Komitee, was irgendwie entscheidet, was wichtig genug und toll genug ist, dass es da laufen darf. Mittlerweile gibt es 4 parallel laufende Tracks und der ganze Kongress geht 4 Tage
Das heißt, da kommen irgendwie so 130 Talks in etwa zusammen. Und bis auf zwei, die auf Wunsch der Vortragenden nicht aufgezeichnet wurden, sind die alle live gestreamt worden. Mit den Streams gab es dieses Jahr ein paar bisschen Probleme. Ein paar sind irgendwie abgerissen und man konnte nicht wirklich durchgehend gut gucken. Aber sie sind auch alle aufgenommen worden und sie stehen jetzt alle zum Download bereit auf media.ccc.de. Kann man die alle runterladen, knüppelt man sich so ungefähr 40 GB auf die Platte und hat danach mehr als genug zu gucken. Und da sind, da ist
viel. Hast du die alle runtergeladen?
Ich habe die alle runtergeladen.
Gott.
Ich habe die auch von den letzten Jahren alle runtergeladen. Und da sind eine Menge Themen bei, so aus wissenschaftlicher Richtung her. Also da wird irgendwie, was weiß ich, da erklärt einer, wie so ein Teilchenbeschleuniger genau funktioniert, der da irgendwie an so einem Ding arbeitet. Da sind ein Haufen gesellschaftliche Geschichten drin. Jetzt gerade zu der ganzen Überwachungsthematik wird da von Politikwissenschaftlern und so weiter darüber geredet, wie ist da die Gesetzeslage, warum, weshalb, wieso und so weiter. Und dann hat das natürlich immer irgendwie eine Perspektive in diese Nerd-Geschichte rein. Und natürlich wird da ganz viel über Computersicherheit geredet. Also da werden irgendwie Platinen aufgebohrt und Sachen Bits und Bytes geschoben. Und du kannst dir da in jeder erdenklichen Richtung ein Thema suchen, wo wahrscheinlich ein schöner Vortrag dabei war. Auf dem Kongress selbst passiert natürlich noch sehr, 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 sehr viel mehr.
Du warst doch vor 2 Jahren?
Oder? Ich war vor 2 Jahren mal da und ich habe mich sehr geärgert, dass ich dieses Jahr nicht hinfahren konnte, aber ich hatte keinen Urlaub mehr, das war irgendwie blöd. Ja, nächstes Jahr fahre ich wieder hin. Nehme ich mir vor. Und jetzt kann ich empfehlen, dass man sich zumindest mal durch die Talkliste durchklickt und den einen oder anderen anschaut. Gerade zum Beispiel der von Linus Neumann zum Thema D-Mail ist nicht nur vom Inhalt her sehr schön, sondern auch wahnsinnig witzig. Auch wenn das Thema sehr betrüblich ist, weil das Gesetz ist wirklich ein Zugunglück von einem Gesetz, wie man es nur hinkriegen kann. Aber er war halt auch Sachverständiger beim Bundestag gewesen, als das Gesetz ausgearbeitet wurde. Und er erzählt so ein bisschen davon, was für Windmühlen das sind, gegen die er da gekämpft hat und wie das gelaufen ist. Und plaudert so ein bisschen von hinter den Kulissen und stellt so ein bisschen Anspruch und Wirklichkeit dieses Gesetzes gegeneinander und hat eine sehr humorvolle Art, das vorzutragen, auch wenn, wie gesagt, das Thema eigentlich eher betrüblich ist, vor allen Dingen so, wie es ausgegangen ist. Der Talk ist sehr, sehr sehenswert. Der Name von dem Talk ist Bullshit Made in Germany. Den würde ich jetzt mal so rausgreifen. Aber da sind auch sehr, sehr viele andere Perlen in der Liste drin.
Ja, wir können das ja mal verlinken, dann können die Hörer da mal, oder vielleicht haben die Hörer auch schon welche gesehen, wo sie sagen, wow, das ist total super, das müssen wir mal.
Ja, die Opening Keynote wurde übrigens von Glenn Greenwald gehalten. Also man hat da durchaus der Journalist, der Edward Snowden Sachen, die ganzen Sachen veröffentlicht hat.
Ah.
Ja, also man hat da mittlerweile entsprechend nach 30 Jahren hat der Chaos Communication Kongress, also der CCC, der das ja auch veranstaltet, der Chaos Computer Club, die entsprechende Tragweite auch und die Wichtigkeit. Es ist mittlerweile, glaube ich, die größte Computerkonferenz der Welt. Also Hacker-Konferenz.
Krass.
Wo sich Leute treffen und über Computersicherheit reden. Ja, und das hier bei uns in Deutschland. Und du warst noch nie da.
Ich war nicht da, ne. Aber Hamburg ist halt schon ein gutes Argument.
Ja, da würdest du nicht viele Talks sehen, du würdest nur in Bars versumpfen, gibst du zu.
Das glaub, also, so möchte ich das bestätigen.
Okay.
Ja.
Also angucken.
Die Claudia eher nicht.
Die Claudia ja nicht, aber das ist halt auch nicht ihr Fachgebiet, sondern unseres.
Ach so, ja.
Richtig,
erinnere mich. Ja.
Die Claudia gibt bestimmt auch so oft so Konferenzen, wo wir uns denken, hä?
Was ist das
denn? Soll ich denn da?
No more. Nicht mehr, nein.
Ja, das könnte ja immer wieder passieren.
Ja. Vielleicht.
Das klingt ja wie nein.
Okay. Dann war das die erste Folge im Jahr 2014.
Ja. Frohes neues Jahr.
Frohes neues, genau.
Neues wird klein geschrieben.
Ist das jetzt, sind wir jetzt in 2014 oder wie ist das mit diesem?
Im Jahr 2014.
In 2014. Ist auch
das,
ganz
das sagen ganz viele Leute, ja. Das wird man dauern. Ne?
Ja, Englisch halt.
Ja. So ist das.
Okay.
Da wundern sich die Leute auch, wenn du sagst, du kannst auch sonst kein Englisch, wieso sagst du das denn jetzt?
Das ist aber auch nett, wenn man das sagt.
Genau, einfach immer erstmal den Leuten jegliche Kompetenz
abschauen. So was habe ich Studenten auch immer gesagt, Anglistik-Student, du hast doch, kannst doch auch sonst kein Englisch. Nein,
das ist ja lustig.
Die haben ja immer nur Englisch geschrieben. So was ähnliches wie Englisch geschrieben.
Das, was sie für Englisch hielten.
Ja.
Ja.
Das ist ja fies.
Jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten. Okay, jetzt waren wir arrogant genug. Das ist der Marc.
Das ist die Schlussglocke. Das ist die
Schlussglocke, unsere neue Schlussglocke. Tschüss.
Na dann.
Tschüss.
Dann gehe ich mal.
Dann geh ich mal.
Sie verlas, verließ,
verlas.
Verlas.
Sie verlas den Raum. Verlas. Tschüss.
Verließ die Szene.
Ciao, ciao.
Ging das jetzt an Sie oder nochmal an die Hörer?
Nee, das ging an Sie.